Man kann fromm, bibelkundig und engagiert sein und doch an dem Vorbei leben, was Gott heute eigentlich auf dem Herzen hat. Der Jakobusbrief ist ein eindrückliches Beispiel dafür, vieles klingt richtig und respektabel, wirkt aber wie ein Rückgriff auf Muster aus dem Alten Testament. Zugleich bleibt die Frage, wenn Jakobus in vielem hinter der neutestamentlichen Sicht zurückbleibt, warum gehört sein Schreiben dann zur von Gott eingegebenen Heiligen Schrift? Wer diesen Spannungsbogen ernst nimmt, entdeckt die tiefe Weisheit Gottes und wird neu gefragt, wovon das eigene Christenleben wirklich bestimmt ist. Gottes neutestamentliche Ökonomie und eingemischtes Christenleben. Im Jakobusbrief begegnet uns ein Christentum, das aufrichtig, ernsthaft und gottesfürchtig ist und doch nicht ganz in der Linie von Gottes neutestamentlicher Ökonomie steht. Jakobus schreibt ausdrücklich an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind und greift Bilder auf, die eher an die Synagoge als an die praktische Wirklichkeit des Leibes Christi erinnern. Seine Leser glauben an den Herrn Jesus, sie kennen das neue Leben und ehren die Bibel. Dennoch bleibt die Sicht stark in den Mustern des Alten Testaments verankert, Gesetz, Werke, moralische Bewährung und alttestamentliche Vorbilder bestimmen den Ton. So entsteht ein Glaubensleben, das echt ist und doch gemischt, Christus wird bekannt, aber nicht als der allumfassende Mittelpunkt von Gottes gegenwärtigem Handeln entfaltet, der Geist wird nicht als der innewohnende Leiter des Alltags hervorgehoben. Und das Gemeindeleben erscheint mehr als geordnete Versammlung frommer Judenchristen denn als Ausdruck des Leibes Christi. Diese Lebensweise entspricht jedoch der Lebensweise der alttestamentlichen Heiligen. Neutestamentliche Heilige sollen dagegen vom Geist geleitet sein. In Römer 8,14 sagt Paulus, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Vom Geist Gottes geleitet zu werden, ist etwas ganz anderes, als zu sagen, wir würden dies oder das tun, wenn der Herr will. Neutestamentliche Heilige sind solche, die in ihrem täglichen Leben vom Geist geleitet werden. Gottes neutestamentliche Ökonomie ist demgegenüber mehr als ein vertieftes Gesetzesverständnis oder eine geistlichere Moral. Sie ist der Ratschluss des dreieinen Gottes, sich selbst in Christus in die Gläubigen hineinzugeben, in ihnen zu wohnen, sie durch den innewohnenden Geist zu leiten und so gemeinsam den Leib Christi aufzubauen. Wo diese Sicht klar wird, stehen nicht mehr primär äußere Formen, Überlieferungen und moralische Forderungen im Zentrum, sondern der lebendige Christus, der in seinem Volk lebt und sich durch es ausdrückt. In dieser Perspektive wird deutlich, wie sehr ein Leben wie im Jakobusbrief, bei aller Ehrfurcht und Bibeltreue, an der Fülle von Gottes Plan vorbeigehen kann. Die Schrift macht aus dieser Spannung keinen Hehl, sie zeigt uns Jakobus als Spiegel. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes, heißt es in Römer 8,14, hier wird eine andere Qualität des Lebens beschrieben, ein Alltag, der von innen her vom Geist geprägt ist. Jakobus erinnert daran, dass man sehr biblisch sein kann und doch hauptsächlich im Rahmen der alten Ordnung denken und handeln. Darin liegt eine leise, aber starke Einladung, sich vom Herrn aus einem gemischten, nur teilweise erneuerten Christenleben in ein Leben hineinführen zu lassen, das ganz von seiner neutestamentlichen Ökonomie durchdrungen ist, nicht weniger gottesfürchtig, aber ungleich christuszentrierter, geistgeführter und gemeinschaftsbezogener. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Wer sich selbst im Jakobusbrief wiedererkennt, bibeltreu, pflichtbewusst, gottesfürchtig und doch innerlich getrennt von der lebendigen Erfahrung des innewohnenden Christus, darf diesen Spiegel nicht als Anklage, sondern als Chance verstehen. Gottes neutestamentliche Ökonomie bedeutet nicht, dass unser bisheriges Mühen entwertet wird, sondern dass es in einen größeren Zusammenhang gestellt wird, Christus selbst will der Inhalt, die Kraft und die Richtung unseres Alltags werden. Die Vertrautheit mit der Schrift bekommt dann einen neuen Klang, weil sie uns ständig zu ihm hinführt. Das ernste Ringen um ein gerechtes Leben verliert seine Schwere, weil der Gerechte in uns wirkt, und das Gemeindeleben wird von einer religiösen Pflicht zu einem lebendigen Organismus, in dem der Leib Christi Gestalt gewinnt. So kann der Jakobusbrief uns dankbar machen für alles, was Gott schon gewirkt hat, und zugleich wach für das Mehr, das er in seiner neutestamentlichen Ökonomie schenken will. Vom Wenn der Herr will zum Leben im Geist. Jakobus korrigiert eine selbstständige, gottvergessene Lebensplanung, wenn er schreibt, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Diese Formulierung ist nicht bloß eine fromme Floskel, sie drückt echte Ehrfurcht vor Gottes Souveränität aus. Sie bewahrt davor, die eigene Zukunft absolut zu setzen und erinnert daran, dass unser Leben in Gottes Hand steht. In dieser Hinsicht knüpft Jakobus an die Haltung vieler alttestamentlicher Gläubiger an, die ihr Dasein bewusst unter Gottes Willen stellten. Doch hier bleibt er im Horizont einer Frömmigkeit, die vor allem von außen auf Gott schaut. Der Herr ist über uns, lenkt unsere Wege, und wir beugen uns vor seinem Plan. Es ist ehrbar, aber es bleibt in der Distanz eines er dort, wir hier, verhaftet. Die Propheten und Heiligen des Alten Testaments sind weit von uns entfernt. Heute jedoch haben wir den dreieinen Gott in uns. Die alttestamentlichen Propheten und Heiligen mögen Langmut und Ausharren gehabt haben, aber heute haben wir den innewohnenden dreieinen Gott als unser Ausharren und unseren Langmut, während wir auf das Kommen des Herrn Jesus warten. Mit dem Kommen Christi und der Ausgießung des Geistes hat Gott jedoch einen radikal neuen Schritt getan. Er ist nicht nur der Herr über unseren Wegen, sondern der Geist, der in uns wohnt und von innen her führen will. Paulus beschreibt die Söhne Gottes nicht als diejenigen, die ihre Pläne korrekt mit »so Gott will« versehen, sondern als Menschen, die in ihrem Alltag konkret vom Geist geleitet werden. Diese Führung ist kein mystischer Sonderzustand, sondern eine stille, aber bestimmte Wirklichkeit mitten in gewöhnlichen Entscheidungen, wie wir sprechen, verhandeln, Beziehungen gestalten, mit Geld und Zeit umgehen, wie wir warten, leiden und hoffen. Jakobus verweist beim Warten auf das Kommen des Herrn auf den Ackerbauer, der mit Langmut auf die kostbare Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen in Langmut übt. Diese Langmut ist kostbar, doch das Neue Testament geht weiter, indem es das Warten mit einem wachen, betenden Leben im Geist verbindet. Betet unaufhörlich, heißt es in 1. Thessalonicher 5,17, nicht im Sinn ununterbrochener Worte, sondern als ein beständiges Offensein für den inneren Strom des Geistes. So entsteht ein zarter, aber entscheidender Übergang, vom ehrfürchtigen, wenn der Herr will, zu einem Leben, in dem der Wille des Herrn innerlich wahrgenommen und bejaht wird. Es genügt nicht, das Etikett über unseren Plänen zu ändern, während wir weiterhin hauptsächlich aus eigener Klugheit und Kraft handeln. Der innewohnende dreieine Gott möchte Geduld, Ausdauer und Ausrichtung auf die Wiederkunft des Herrn nicht nur fordern, sondern selbst in uns sein. Die alttestamentlichen Propheten und Heiligen mögen Langmut und Ausharren gehabt haben. Aber heute haben wir den innewohnenden dreieinen Gott als unser Ausharren und unseren Langmut, während wir auf das Kommen des Herrn Jesus warten. So wird aus einer respektvollen Distanz eine innere Gemeinschaft, aus einer korrekten Formel ein geliebtes Hören und Folgen. In dieser inneren Bewegung liegt Trost und Ermutigung. Gott erwartet nicht, dass wir aus uns selbst eine geistliche Haltung herstellen. Er gibt sich selbst als die Kraft, in der wir in seinem Willen leben können, leise, aber real, mitten im unscheinbaren Alltag. Wer sich daran gewöhnt hat, alles ordentlich unter den Vorbehalt, wenn der Herr will, zu stellen, könnte meinen, damit sei der neutestamentliche Weg erfüllt. Doch die Schrift lehrt tiefer, sie stellt den Herrn als den vor, der durch seinen Geist in uns wohnt und im Verborgenen unseres Herzens zu uns spricht, drängt, stillmacht oder aufbrechen lässt. Dieses innere Leiten nimmt dem Leben nicht die Verantwortung, aber es verlagert den Schwerpunkt von unserer Überlegung auf seine Gegenwart. Dadurch wird das Warten auf den Herrn nicht zu passiver Geduld, sondern zu einer aktiven, wachen Erwartung, durchzogen von stillem Gebet und innerer Bereitschaft. Aus dieser Quelle erwächst eine Hoffnung, die nicht erschöpft, sondern trägt, in den langen Strecken, in den ungeklärten Situationen, in der Spannung zwischen jetzt und noch nicht. So darf das ehrliche, wenn der Herr will, zum Ausgangspunkt einer reiferen Beziehung werden, in der der Geist Gottes unser innerer Wegweiser, Tröster und Kraftspender wird. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Betet unaufhörlich. Das bewusste Einbeziehen des Herrn in unsere Pläne ist ein wertvoller Anfang, aber kein Endpunkt. Der Unterschied zwischen einem bloß etikettierten und einem geistgeführten Leben liegt darin, wo das Gewicht liegt, auf äußeren Formulierungen oder auf einer gewachsenen Vertrautheit mit dem innewohnenden Geist. Ein Alltag, der vom Geist geprägt ist, bleibt nicht spektakulär, aber er wird ruhiger, wahrhaftiger, durchlässiger für Gottes Gegenwart. Entscheidungen reifen anders, Beziehungen erhalten einen anderen Ton, auch das Warten auf den Herrn bekommt Tiefe und Sanftmut. Der Gedanke, dass der dreieine Gott in uns selbst unser Ausharren und unsere Langmut sein will, kann entlasten. Wir müssen nicht erst bessere Menschen werden, um geistlich zu leben, wir dürfen uns von dem leben lassen, der in uns wohnt. So wird der Weg vom Wenn der Herr will zum Leben im Geist kein harter Sprung, sondern ein stiller, aber nachhaltiger Übergang in ein vertrauensvolleres, innigeres Miteinander mit dem Herrn. Die Inspiration der Schrift und der Platz des Jakobusbriefes. Paulus fasst in einem dichten Satz zusammen, was Christen aller Zeiten über die Bibel bekennen: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit wird nicht gesagt, dass jede einzelne Aussage in der Schrift eine direkte Rede Gottes im engeren Sinn wäre. Vielmehr bezeugt Paulus, dass die gesamte Schrift, ihre Auswahl, ihre Anordnung, ihre Perspektiven, von Gott ausgehaucht ist. Gott steht hinter dieser Sammlung von Büchern, er hat sie gewollt und geformt. Darum finden sich in ihr nicht nur direkte Gottesworte, sondern auch die Stimme der Schlange in 1. Mose 3, die Selbstüberhöhung Lamechs, die Verzweiflung eines Hiob, unbedachte oder sogar vom Satan beeinflusste Äußerungen eines Petrus und die tobenden Rufe der Menge: Kreuzige ihn! Nichts davon sind Lehraussagen, die uns nachsprechen sollen, und doch sind sie von Gott eingegeben, nicht als Norm, sondern als wahrheitsgetreue Aufzeichnung dessen, was Menschen und der Feind Gottes tatsächlich sagten und dachten. Erstens glauben wir ganz gewiss, dass alle Schrift Gott gehaucht ist, das heißt von Gott inspiriert. Wir glauben, dass jedes Wort in jedem Buch der Bibel von Gott ausgehaucht worden ist. Zweitens bedeutet es, obwohl jede Zeile und jedes Wort der Schrift von Gott inspiriert ist, nicht, dass jedes Wort in diesem heiligen Buch das Wort Gottes ist, dennoch müssen wir in unserem Verständnis dieser Sache sehr vorsichtig sein. Gerade durch diese Vielfalt der Stimmen entfaltet Gott die Tiefe seines Ratschlusses. Er deckt die List des Feindes auf, zeigt die Begrenztheit selbst frommer Menschen und lässt die Spannung zwischen seinem Weg und unseren Wegen sichtbar werden. Die Inspiration der Schrift besteht deshalb nicht darin, dass jede Stimme in ihr mit der Stimme Gottes identisch wäre, sondern darin, dass Gott sich dieser Stimmen bedient, um zuverlässig und vollständig das zu bezeugen, was er uns wissen lassen will. Überträgt man dies auf den Jakobusbrief, erhält man eine hilfreiche Klärung. Jakobus war ein gottesfürchtiger Leiter der Jerusalemer Gemeinde, er glaubte an Christus, kannte die Schrift und lebte ernst vor Gott. Gleichzeitig ist seine Sicht stark von der alttestamentlichen Ordnung geprägt, seine Betonung der Werke, sein Rückgriff auf Synagogenstrukturen, sein Umgang mit dem Gesetz zeigen eine Mischung aus neuem Glauben und alter Form. Gott hat diesen Brief dennoch oder gerade deshalb in den Kanon aufnehmen lassen. So entsteht eine doppelte Wirkung. Einerseits bestätigt der Jakobusbrief, dass der Glaube immer Frucht im konkreten Leben trägt und dass eine Gerechtigkeit ohne praktische Gestalt hohl bleibt. Andererseits wird vor Augen geführt, wie ein Christentum aussieht, das zwar erlöst und bibelfest ist, aber die himmlische Sicht von Gottes neutestamentlicher Ökonomie nicht klar erfasst. Christus als der allumfassende Mittelpunkt bleibt im Hintergrund, der innewohnende Geist tritt kaum hervor. Der Leib Christi als göttliche Wirklichkeit der Gemeinde wird nicht entfaltet. Gerade darin liegt seine Bedeutung für uns, er spiegelt unsere Neigung, uns in einem ehrbaren, aber gemischten Glaubensstil einzurichten, halb geprägt von Gnade und Geist, halb getragen von Gesetz, Tradition und eigener Anstrengung. Die Bibel verschweigt diese Mischung nicht, sondern macht sie in einem inspirierten Schreiben sichtbar. Die Einsicht in die Art, wie Gott die Schrift eingegeben hat, kann unser Vertrauen zur Bibel vertiefen. Sie befreit aus der Vorstellung, die Bibel sei ein gleichförmiges Wörterbuch göttlicher Sätze und öffnet den Blick für sie als lebendige, von Gott geführte Geschichte seiner Selbstoffenbarung. Dadurch wird auch deutlich, wie wir sie lesen sollen, aufmerksam für die Stimme Gottes, die durch die verschiedenen Zeugen hindurchklingt, und zugleich wach für die Grenzen und Entwicklungen dieser Zeugen. Beim Jakobusbrief heißt das, wir ehren ihn als inspirierten Teil der Schrift, lassen uns durch seine Mahnungen prüfen und zugleich vom übrigen Neuen Testament her korrigieren und vertiefen. Denn dieselbe Schrift, die uns Jakobus zeigt, führt uns auch zu Paulus, Johannes und den anderen Aposteln, die Gottes neutestamentliche Ökonomie klarer entfalten. In dieser Spannung liegt keine Bedrohung, sondern eine Einladung, Gottes Reden reifer zu hören, ehrfürchtig, unterscheidend, christuszentriert. So werden wir gerade durch die Vielfalt der Schrift tiefer in den einen Plan Gottes hineingezogen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die Einsicht, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und dennoch viele menschliche, teilweise begrenzte oder sogar falsche Aussagen enthält, lädt zu einem reiferen Umgang mit der Bibel ein. Sie ermutigt, mit großem Vertrauen an die Schrift heranzugehen und zugleich aufmerksam darauf zu achten, wer spricht, aus welcher Perspektive und in welchem heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Am Jakobusbrief wird deutlich, dass Gott selbst ein gemischtes, noch nicht völlig klares Christenleben in sein Wort eingezeichnet hat, nicht, um uns zu verunsichern, sondern um unsere eigenen Mischungen ans Licht zu bringen und uns weiterzuführen. Wer die Bibel so liest, wird nicht an einzelnen Spannungen hängen bleiben, sondern das große Ganze sehen, den dreieinen Gott, der sich in Christus offenbart, durch den Geist in uns wohnt und die Gemeinde als Leib Christi aufbaut. In diesem Licht kann auch ein Brief wie Jakobus zu einem liebevollen, aber scharfen Spiegel werden, der uns gleichzeitig demütigt, tröstet und in Gottes neutestamentliche Ökonomie hineinzieht. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.